Corso. Kunst und Pop.
Der Corso-Podcast. Heute mit Mike Herbstreut und
Jakob Bielerbell von der Green Culture Anlaufstelle des Bundes.
Herr Bielerbell, wann waren Sie denn das letzte Mal auf eine Kulturveranstaltung und dachten, oh Gott, hier machen Sie ungefähr alles falsch in Sachen Klimaschutz und Nachhaltigkeit, was man falsch machen kann?
Lustige Frage zum Beginn. Das muss wirklich sehr, sehr lang her sein, weil ich finde es seltsam, dass man immer an die Dinge als erstes denkt, was man alles nicht mehr machen darf. Da kommt dann so ein komisches Gefühl von Kultur ist Klimakiller. Ich kann es umgekehrt sagen. Ich war bei der Eröffnung des Berliner Theatertreffens und habe gedacht, Wahnsinn, was hier eigentlich alles möglich ist, wenn man sich mal ein paar gute Gedanken macht.
Was war da so vor Ort, was Sie beeindruckt hat?
Das war erstaunlich. Das war eine der Aufführungen des Berliner Theatertreffens, und zwar Nathan der Weise von den Salzburger Festspielen. Eine technisch sehr aufwendige Produktion, wo man sich wirklich überlegen muss, ob man sowas noch machen kann, weil natürlich da ganz viel Technik aufwendig von Salzburg nach Berlin transportiert werden muss. Und die Antwort ist natürlich, weil da sitzen dann im Publikum 600 Leute und können eine Inszenierung sehen, die sie sonst nur in Salzburg sehen können. Und da habe ich gedacht, das ist schlau. Da hat man sich überlegt, wie macht man das? Man sagt, okay, dann holen wir die von Salzburg nach Berlin, anstatt dass 600 Leute nach Salzburg fahren.
Sie haben als Leiter der Green Culture Anlaufstelle, wo es ja darum geht, die Kultur-, Kreativ-, Medienbranche in Sachen Nachhaltigkeit und Klimaschutz zu unterstützen, da haben Sie ja einen relativ guten Überblick, wie weit die deutschen Clubs, Spielstätten, Kulturorte schon sind in diesem Bereich. Was würden Sie denn so für eine Schulnote bislang insgesamt vergeben?
Oh wow, eine Schulnote für die gesamte Kultur in Deutschland,
genau,
in Erreichung der
Klimaschutzziele. So einen schönen Durchschnitt, ja.
Ich würde relativ sagen, die Kultur ist viel weiter als andere Teile in der Gesellschaft. Mhm. Wenn man jetzt sagt, wie weit sind wir in Deutschland, wenn wir denn im Jahr 2045 klimaneutral sein wollen, müsste man wahrscheinlich irgendwas so eine 3- sagen. Ich würde bei der Kultur irgendwas zwischen 2 und 2- sagen. Und das ist erstaunlich, weil natürlich die Kultur nicht das ist, an das man als erstes denkt, wenn man an Klimaschutzmaßnahmen denkt. Und umgekehrt ist das Spannende, dass es hier ganz viel freiwillige, intrinsische Motivation gibt, rauszufinden, was denn eigentlich geht, was geht mit den Mitteln, die man hat, was geht auch in den Gebäuden, in denen man ist. Sie haben es gesagt, Clubs und Spielstätten sind ja in der Regel nicht dafür gebaut, um jetzt Leuchttürme der Energieeffizienz zu sein, sondern in der Regel sind es Orte, wo man eine fantastische Zeit hat, die dunkel sind, die geheizt werden müssen oder gekühlt. Und jetzt kommt auf einmal diese Herausforderung darauf und bitte jetzt noch ganz nachhaltig werden. Mhm. Und dafür finde ich das schon wirklich erstaunlich, wie weit die Kultur im Gesamten in Deutschland ist.
Also ist es tatsächlich so, dass der Kulturbereich, man geht ja immer davon aus, diese Industrie ist eher eine progressivere als jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ich will niemanden vorverurteilen, aber haben Sie es da einfacher als zum Beispiel bei der Vereinigung des deutschen Mittelstands oder einer Großindustrievereinigung? Ist das so?
Ich habe mit den Mittelstandsvereinigungen relativ wenig zu tun, aber in der Kultur, und das ist spannend, das haben Sie ja gesagt, hat man in der Regel mit Menschen zu tun, die es gewohnt sind, sich permanent sehr kreativ neue Dinge auszudenken. Das sind Menschen, die es regelmäßig konfrontiert sind mit Situationen, auf die sie in die eine oder andere Form reagieren müssen. Es gibt ja keinen Club, der sagt, guck mal, letztes Jahr, das Booking war so gut, das machen wir jetzt einfach immer weiter. Sondern es gibt ein hohes Momentum in Richtung Innovation, einen großen Wunsch und Willen, auch Neuigkeiten, neue Dinge auszuprobieren und rauszufinden, inwieweit sie umsetzbar sind. Das heißt für mich, ja, in der Kultur ist es fast sogar einfacher. Und weil es einfacher ist, auch für mein Empfinden schneller.
Also es ist eine kreative Szene, aber viele Clubs und Spielstätten, die klagen ja auch oft. Also die sind meines Gefühls nach auch immer irgendwie so ein bisschen in Gefahr zuzumachen. Das hatten wir ja auch, so ein kleines Clubsterben in den letzten Jahren, Jahrzehnten.
Ja.
Da klagt man dann auch oft drüber, dass es an Geld fehlt oder an Mitteln.
Ja. Ja.
Was haben Sie für ein Gefühl? Wie können sich diese Spielstätten so eine Transformation gerade leisten? Oder sagen Ihnen da wirklich auch ganz viele so, sorry, ich würde gern, aber irgendwie sind mir die Hände gebunden?
Absolut. Also das, was Sie beschreiben, sind zwei Herausforderungen, die im ersten Blick noch gar nicht so viel miteinander zu tun haben. Also wenn Sie jetzt einen Club betreiben, haben Sie wahrscheinlich eine Hierarchie der Dringlichkeit. Da steht wahrscheinlich relativ oben Schallschutz, Umgang mit Nachbarschaften, dann Jugendschutz. Wie gehen Sie damit um? Und bis Sie dann ankommen bei der Frage, wie nachhaltig ist mein Club, müssten Sie diese anderen Themen eigentlich so weit im Griff haben. Weil völlig klar, jemand, der sich von 6-monatigen Mietverträgen zum nächsten temporären Mietvertrag hangelt und immer knapp an der Insolvenz vorbeischraubt, dem jetzt noch zu sagen, und jetzt bitte noch klimaneutral werden, das wird nicht funktionieren. Das ist aber auch nicht so. Muss man auch sagen, es gibt ja da eine relativ überschaubare Anzahl von wirklichen Vorschriften. Das heißt, das, was die machen, ist freiwillig und das, was man freiwillig macht, macht man sinnvoll in dem Rahmen von dem, was man machen kann.
Und was ist da so, wenn Sie jetzt eine Spielstätte dazu bewegen wollen, noch mehr in Sachen Nachhaltigkeit, Klimaschutz zu tun? Was ist so Ihr größtes Argument? Wie kriegen Sie die Leute rum, die vielleicht auch eben sagen, eigentlich haben wir andere Prioritäten, aber okay, dann machen wir in der Richtung doch noch mehr?
Also rumkriegen muss ich da gar niemanden, sondern der Weg ist ein anderer. Die haben wirklich Herausforderungen, die haben sie auch bei sich zu Hause, dass die Energiekosten, also die Preise, die sie für eine Kilowattstunde Strom zahlen, in den letzten Jahren extrem gestiegen sind. Dementsprechend jede Maßnahme, die ihnen hilft, ein ähnlich tolles Club-Erlebnis zu machen mit weniger Kilowattstunden, spart ihnen wirklich Geld. Dementsprechend, und das ist angenehm, sind wir raus aus diesem moralisch-ideologischen Dringlichkeit der Nachhaltigkeit in eine richtige, ich sag mal, ökonomische Dringlichkeit. Und da ist es einfach. Ja, also wenn wir reden über, wie kannst du Strom sparen, wenn wir reden, wie kannst du mit weniger Ressourcen Kultur produzieren, wenn wir darüber sprechen, wie kannst du mit weniger Mobilitätsaufwendung Kultur produzieren, geht es auch, ja, muss man fairerweise sagen, immer erstmal um Geld. Also wie viel kann ich einsparen und was kostet das? Und dann kann man auch viel, ich sag mal, praktischer miteinander diskutieren, kann sagen, dieses Investment führt zu diesem Ergebnis. Und da sind manche natürlich leider oder zum Glück besser aufgestellt, die können sich eher über Investments Gedanken machen und bei anderen ist es wirklich eine sehr prekäre Situation. Da würde ich jetzt auch nicht sagen, und jetzt, wo der Laden so gut läuft, kannst du bitte nochmal 150.000 Euro in eine neue Heizung investieren.
Ja, klar. Ich muss die ganze Zeit dran denken, ich habe mal mit einem Clubbetreiber gesprochen, der dann gesagt hat, so, ja klar, also ich würde gern was in Sachen Nachhaltigkeit tun, aber ganz ehrlich, so hier irgendwie nebendran ist eine riesen Industriefabrik, die sind doch das eigentliche Problem und ich mit meinen paar Konzerten so in der Woche, ich bin nicht das Problem. Ist das eine falsche Logik?
Überhaupt nicht. Nee, also der ist ganz sicher nicht das Problem und da müssen wir vorsichtig sein. Die Kultur als solches im Gesamten ist nicht das Problem. Na, also wenn wir jetzt sagen würden, wie viel Anteil hat denn die Kultur in Deutschland an den Gesamtemissionen dieses Landes, dann ist das verschwindend gering. Im gleichen Teil würde ich aber auch sagen, dadurch, dass wir in Deutschland viele Industrien, viele Sektoren unterstützen bei diesen Aufwendungen, die jetzt kommen. Wir unterstützen die Immobilienwirtschaft, die Bauwirtschaft, die Landwirtschaft, die Automobilwirtschaft. Die kriegen ja alle maßgebliche Unterstützung bei dem nötigen Umbau. Mhm. Und diese Unterstützung, glaube ich, brauchen wir in der Tat auch für die Kultur. Das heißt, ich würde jetzt gar nicht mal sagen, diese Unterstützung bekommt man nur, wenn man Teil des Problems ist, sondern so wie jede andere Kultur in Deutschland, muss auch die Kultur mit ihren Menschen dabei unterstützt werden, weil wir schützen die Arbeitsplätze, wir schützen Strukturen, die wir wollen. Darum wird es gehen. Also die Nachhaltigkeitsauseinandersetzung kommt nicht aus einer Schuld heraus, sondern aus einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe. Und die muss auch aus gesamtgesellschaftlichen Töpfen finanziert werden und auch und im Besonderen für die Kultur.
Jetzt haben wir viel über die Clubs, Spielstätten etc. gesprochen. Lassen Sie uns auch nochmal auf die MusikerInnen gucken. Auch da sind die Bedingungen ja oft prekär. Heißt nachhaltiges Handeln als MusikerIn dann, dass man vielleicht nicht so jedes kleine Örtchen mit seinem Dieselbus abklappert zum Fahren oder, wenn man ein bisschen größer denkt, nicht so viel zu fliegen? Irgendwie ist es ja immer so ein Abwägen zwischen Kultur und Klima, habe ich manchmal das Gefühl.
Ja, nee, das ist eine absolute Verkürzung. Ne, also ich spitze es mal so ein bisschen zu. Wollen wir Freiheit oder Nachhaltigkeit? So. Und ich finde das falsch, auf den Schultern der Einzelnen das aufzuhandeln. Ne, also wenn wir beide uns fragen, wenn wir das Klima schützen, dürfen wir dann überhaupt noch Fleisch essen und fliegen? Ich finde das falsch. Ich glaube, wir müssen strukturell raufschauen. Wir müssen schauen, wie lange wollen wir uns Kohlekraftwerke leisten? Wie lange sind wir bereit, im Verkehr den öffentlichen Nahverkehr so darben zu lassen, dass er einfach kein attraktives Angebot hat? Wie lange können wir uns bestimmte strukturelle Herausforderungen in der Gesamtgesellschaft leisten, und nicht im Umgekehrt sozusagen auf den Einzelnen, die Einzelne zu schauen. Im Fall von einer Künstlerin heißt das, natürlich, wenn dein Kerngeschäft das Touren ist dann musst du dir anschauen, wie dein Kerngeschäft in Zukunft funktionieren kann. Aber es kann nicht sein, dass wir jetzt den Künstler sagen, ja bitte, dann machst du eben keine Tour mehr. Genauso wenig, wie wir im Theater sagen, naja, wenn jetzt 600 Leute kommen, wäre es doch schön, wenn bei der nächsten Aufführung nur noch 300 kommen, weil dann haben wir 300 Menschen weniger, die im Auto anreisen müssen. Darum kann es nicht gehen. Da bin ich also ganz, ganz vorsichtig, dass wir Klimaschutz nicht privatisieren und nicht immer weiter runter durchreichen, bis dann jemand nicht mehr weg kann.
Sagt Jakob Silvester Bielawel. Er leitet die Green Culture Anlaufstelle, die die Kreativ- und Kulturbranche in Sachen Nachhaltigkeit und Klimaschutz unterstützt. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne. Schönen Tag.
Das war der Corso-Podcast. Mehr von Corso Kunst und Pop finden Sie in unserer kostenfreien DLF-Audiothek-App. Mein Name ist Mike Herbstreut. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut.
Corso. Kunst und Pop.